und so die ersten Tage mal ankam und natürlich wunderschön und toll und überhaupt und motiviert und dann mal morgens zu Sonnenaufgang wie die Kenianer trainieren, nicht wie die Mitteleuropäer gerne mal zum Laufen gehen, sondern du stehst da irgendwie um 5.30 Uhr auf und dann gehst du um 6 Uhr aus dem Haus, läufst da oder gehst erstmal diesen in kompletter Dunkelheit diesen Berg hoch, wo diese Treffpunkte sonst sind und um 6.30 Uhr beginnen die meisten Läufe und da siehst du die schiere Anzahl an Trainingsgruppen nur in Iten, da reden wir wahrscheinlich von, ich weiß gar nicht, 6, 8, 10 und das sind teilweise 100 Leute oder mehr. Also das ist einfach komplett verrückt. Das sind mehr wahrscheinlich als in ganz Deutschland, muss man ja sagen, weißt du, auf dem Level. Und die haben alle das Ziel, der nächste Eliud Kipchoge zu werden. Das ist natürlich komplett unrealistisch, aber alle glauben daran 100%. Du kannst irgendeinen von denen nehmen und fragen, was ist dein Ziel? Ja, Weltrekord.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Philipp, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute. Gerade gab es hier bei mir vor der Haustür quasi in Valencia einen neuen deutschen Marathon-Rekord. Was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas jetzt mit ein bisschen Abstand zu deiner Karriere siehst?
Ja, es ist eine gigantische Zeit für Laufsportfans natürlich im Allgemeinen, aber auch für die Protagonistinnen und Protagonisten aktuell. Und ich glaube, man muss so bold auch sein, dass man auf jeden Fall nicht umhin kommt, das als das goldene Zeitalter des deutschen Marathonlaufs aktuell zu bezeichnen, weil in dieser Güteklasse und auch in dieser Breite der Spitze gab es bisher noch keine andere Generation von Marathonläuferinnen und Marathonläufern. Und von dem her ist das, glaube ich, für alle Beteiligten eine wahnsinnig spannende und aufregende Zeit. Ja, für uns auch. Ich gehöre jetzt nicht mehr zu denjenigen, die schnelle Zeiten laufen. Ich habe vor anderthalb Jahren meine Karriere beendet. Aber nicht zuletzt auch durch unseren Laufsport fokussierten Podcast, Bestzeit-Podcast, sind wir natürlich immer noch sehr nah an der Szene dran. Ab und zu auch mit Abstechern in die Triathlon-Szene, aber schon fokussiert natürlich aufs Laufen. Und das ist natürlich für uns auch ein Segen, dass man da ja vor allem im Frühjahr und im Herbst wirklich wahnsinnig viele Highlights hat, über die man sprechen kann. Und aber auch natürlich, und das ist für mich auch ganz wichtig, auch ganz viele Menschen. Man spricht immer gerne von Athletinnen und Athleten, aber es sind ja alles auch irgendwie Menschen mit individuellen Geschichten. Und je besser man die irgendwo schafft zu transportieren und kennenzulernen, dann macht das natürlich auch für die Fans und fürs Verständnis, wie die solche Erfolge erreichen konnten, auch einfach viel nahbarer.
Gibt es einen Teil von dir, der sich in solchen Momenten manchmal denkt, hey, ich wäre schon auch noch gern aktiv Teil dieses goldenen Marathon-Zeitalters?
Ja, das ist eine gute Frage. Da haben wir ab und an bei uns im Podcast auch schon so ein bisschen drüber philosophiert. Ich bin eigentlich jemand, der nicht, wie soll ich sagen, also ich reflektiere mich selber schon stark, würde ich sagen. Aber ich traue Vergangenheiten nicht groß hinterher. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man, ich bin weit, weit entfernt davon zu sagen, dass ich unfehlbar bin und dass alles, was in meiner Vergangenheit war, alles super geil gelaufen ist, um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass ich einen Hang dazu habe, dass man die positiven Dinge stärker in Erinnerung behält als die Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und am Ende ist es natürlich so, es hat alles seine Zeit und manche Dinge müssen auch so kommen. Also ich bin gar nicht so esoterisch angehaucht, aber ich glaube, dass manche Dinge im Leben so passieren müssen, wie sie passieren. Oder zumindest, wenn man gewisse Weichen stellt. Und ich bin, wenn man das jetzt so betrachten wollen würde, vielleicht ein bisschen zu früh fürs Carbon-Zeitalter geboren sozusagen. Also bei mir ist das halt gerade auch eher in den Endzügen der Karriere gewesen, dass überhaupt dieses Thema aufkam. Ich will das auch gar nicht so hochhängen. Es gibt ja Leute, die sagen, boah, mit den Schuhen und so, die laufen gefühlt von alleine. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Aber es gibt schon, das kann ich auch aus der Warte sagen, dass ich ja immer noch bei Adidas sehr stark eingebunden bin und sehr nah auch an dem Forschungs- und Entwicklungsteam und auch teilweise auch Prototypen teste von Schuhen, die in 2 Jahren rauskommen. Es ist schon so, dass man mit diesen Möglichkeiten der Schuhen einfach die Trainingsintensität in einem Marathonbereich nochmal auf ein anderes Level heben konnte. Weil in der Vergangenheit war ja irgendwo die Krux, du hast roundabout, klar gibt's unterschiedliche Ansätze, aber ganz viele Leute laufen natürlich schon ein Volumen von um die 200 Kilometer in der Woche. Und innerhalb dieser 200 Kilometer hast du ja dann auch noch spezifische Marathoneinheiten, also wirklich lange Geschichten, 30, 40 Kilometer qualitativ, dann irgendwelche Intervalleinheiten und so. Das ist schon für den Bewegungsapparat eine heftige Belastung. Und aus der Warte, wo ich noch ursprünglich komme, wir hatten noch diese OG-Laufschuhe, die so nicht mal einen Zentimeter dicke Sohlen hatten. Heutzutage komplett geisteskrank zu denken, dass man damit irgendwie einen Marathon laufen konnte. Aber die neuartigen Schuhe, man nennt die gerne Carbon-Schuhe, das ist eigentlich unfair, weil also es sind Carbon-Elemente in den Schuhen verbaut, aber es macht auch viel der Schaum aus und der halt diese dämpfenden Eigenschaften hat. Und ich glaube, es gibt bestimmt Responder, also sprich, es gibt Leute, die aufgrund ihrer Biomechanik auf diese Schuhe oder auf die Schuhe unterschiedlicher Hersteller besonders gut reagieren und vielleicht dadurch auch, I don't know, 1%, 2%, 3% wirklich schneller rennen. Das mag es geben. Ich glaube aber, die ganz überwiegende Mehrheit profitiert von einem ganz anderen Effekt. Und der Effekt ist einfach, dass du einfach wahnsinnig verkürzte Regenerationszeiten hast, was muskuläre Strukturen anbelangt. Ne? Also wenn du halt früher so race-specific 30, 40 Kilometer Runs gemacht hast, irgendwie 2, 3 waren ja dann schon normalerweise in so einer Vorbereitung drin, dann warst du halt eine halbe Woche Matsch. Also muss man halt so sagen, egal was für einen krassen Trainings-Background du hattest und was für ein krasses Physio-Umfeld oder was auch immer du hattest, es ist einfach so, wenn du mit diesen Flats auf Asphalt so eine Einheit runtergeknüppelt hast, dann warst du für 3 Tage halt einfach die Muskulatur komplett zerschossen. Im besten Falle am Marathontag dann nicht mehr, aber trotzdem hast du die Packung halt vorher abgeholt. Und das mit den Schuhen heute ist halt schon, ist schon geisteskrank. Du kannst die Schuhe halt anziehen und du bist natürlich kaputt, du bist erschöpft, all das ist natürlich genau gleich, aber also organisch brauchst du natürlich trotzdem diese 1-2 Tage, bis der Körper wieder empfänglich ist für neue Reize, aber du kannst einfach die Tage nach relativ entspannt schon wieder irgendwie deine 30 Kilometer am Tag auf 2 Einheiten runter trainieren und deswegen sieht man, glaube ich, auch in der Breite einer Spitze jetzt, also braucht man nicht nur die deutsche, nehmen wir es mal, alleine guck mal die deutsche Bestenliste an. Die ewige deutsche Bestenliste, da hast du bei den Männern jetzt nach Valencia, glaube ich, mein klar, Samuel Fit wie neuer deutscher Rekord, Richard Ringer überragend nochmal performt, hast du, glaube ich, von den Top 10 Ergebnissen, also wir reden All-Time, 7 aus 2023 und 24. Also ich glaube, zu sagen, diese Schuhe haben keinen Effekt, ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen. Aber der große Effekt, den halt die breite Masse mitnimmt, ist, dass du, wie gesagt, dein Trainingsvolumen, beziehungsweise Quatsch, die Trainingsintensität innerhalb deines Volumens auf einem wesentlich höheren Niveau halten kannst. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Ich bin noch aktiv gewesen, als Adidas auch mit den Carbon-Schuhen kam. Das war so 2020, 21. Habe aber dann im Frühjahr 23 meine Karriere beendet, bin im Herbst 2022 auch Vater geworden. Und das Problem ist, glaube ich, dass die Schuhe sich schon etwas anders laufen lassen und man eine gewisse Zeit braucht, glaube ich, bestimmte Trainingsschwerpunkte im Kraftbereich anders zu setzen und auch eine gewisse Gewöhnung und Laufstilveränderung auch Zeit benötigt. Und jetzt sieht man halt in einer breiten Masse, wie diese Effekte langsam einsetzen. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, es ist gar kein Disrespect irgendwie an Leute, die jetzt in dieser Generation gerade erfolgreich sind, aber die profitieren natürlich davon, dass da viele Dinge zusammenfallen auch.
Ja. Glaubst du,
insofern, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, insofern, ja, ein kleiner Aspekt mag vielleicht sein, dass man denkt, ja, was wäre wohl gewesen, wenn das 2, 3 Jahre eher gekommen wäre? Aber auch da, ich bin relativ, würde ich sagen, demütiger, bodenständiger Typ. Mir ist bewusst, ich bin nicht das Highflyer-Talent, war ich nie, muss man sagen. Für mich war immer das größte, wenn man so möchte, sportliche Traum, Olympische Spiele mal zu sehen, zu erleben als Athlet. Das ist mir vergönnt gewesen mit Rio 2016 und ich glaube, ich hätte mir auch mit den Schuhen und vielleicht 3 Jahren früher diese Schuhe zu haben, ich hätte mir über den deutschen Rekord keine Gedanken machen müssen.
Glaubst du, wir sehen mit der Entwicklung auch einfach des Materials der Schuhe, von der du gerade gesprochen hast, dann vielleicht sogar schon im nächsten Jahr auch eine Marathonzeit, offizielle Marathonzeit unter 2 Stunden?
Ja, ich war ja wirklich eigentlich jemand, der vor einigen Jahren noch das ganz weit weggeschoben hat. Und ich war innerlich ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Sub-2-Project sowohl in Monza als auch in Wien anbelangt hat. Jetzt gar nicht so, weil ich bei der anderen Company irgendwie eng verbandelt bin, sondern ich sag mal, aus Marketing-Gesichtspunkten hammergeil, muss man sagen, überragend gemacht, unfassbar viele Menschen erreicht, die per se mit Laufen gar nichts zu tun haben, also alles richtig gemacht, auch vielleicht eine Begeisterung fürs Laufen geweckt. Das ist natürlich alles super cool. hat das irgendwo ein falsches Bild vom Marathonlaufen an sich vermittelt, dann auf jeden Fall. Also es gibt ja trotzdem viele Leute, die sagen, ja, Marathon wurde ja auch schon unter 2 Stunden gelaufen und das ist halt eigentlich, das ist nicht richtig, ne? Also das, diese Projekte, die hatten gar nichts damit zu tun, was das Reglement anbelangt, wie man eigentlich Marathons laufen darf überhaupt. Fängt dabei an, dass du ja praktisch schon eine Armada an Tempomachern hattest, sprich die da in einer Diamantformation hinter einem Tesla, der genau das Tempo eingenordet fährt mit der Laserlinie, das heißt die Tempomacher so halb im Windschatten vom Tesla, Elliot im Windschatten von, weiß gar nicht, 10, 9 oder was auch immer, Pacemakern, Verpflegung, wann du möchtest, das ist ja bei uns auch nicht so im Rennen, und so weiter und so fort, kann man jetzt noch tiefer reingehen, auf jeden Fall, wenn es nur um das Projekt gegangen wäre, um sozusagen einen Versuch unter Laborbedingungen, ja gut, dann hättest du das auch einfach auf einem Laufband machen können und stellst eine Stationary Cam daneben, weil da hast du auch keinen Luftwiderstand, da kannst du trinken, wann du möchtest, das sieht aber halt nicht so geil aus, das ist mir schon klar. Ja. Aber genauso, ja, absolut, also du hättest, also wirklich, wenn es nur darum gegangen wäre, 42,195 Kilometer unter 2 Stunden, das wäre exakt das Gleiche gewesen, für vermutlich auch wesentlich weniger finanziellen Invest, aber das war natürlich auch eben als groß angelegtes Marketing, wie soll ich sagen, Projekt geplant und ist auch geil gewesen. Also muss man ja sagen, ist ja an sich auch geil gewesen. Dann gab es aber doch eine relativ lange Phase, muss man noch sagen, wo, ich glaube, das hat so ein bisschen den Eindruck erweckt, oh, jetzt kommt aber, also wenn das jetzt da schon geht, dann ist demnächst aber auch unter regulären Bedingungen die Sub-2 in einem Marathon möglich. Und dann hast du trotzdem einige Jahre gebraucht, um erstmal festzustellen, na, ganz so einfach ist es ja dann doch nicht irgendwie, weil eben Punkt 1, Pacemaker. 3 sind offiziell erlaubt, 3 Pacemaker in einem offiziellen Rennen, so, ja. Finde mal 3 Pacemaker, die in einem Eliud Kipchoge auf 2 Stunden oder drunter 30 Kilometer überhaupt von vorne im Wind Pace machen können. Da gibt's auf der ganzen Welt wahrscheinlich keine 2 Handvoll. Und diejenigen, die in der Lage wären, das zu machen, die haben ja sicherlich gar keinen Bock, Eliud Kipchoge Tempo zu machen. Die wollen selber gucken, ob sie das machen können. Ja. Also da kannst du jetzt auch mit Geld nur bedingt agieren, weil wenn er nicht aus der eigenen Trainingsgruppe irgendwie ist, dann sagen die Leute, hey Freunde, ganz ehrlich, ich laufe gerne mit Eliud im gleichen Rennen mit, aber ich möchte selber gucken, ob ich den Weltrekord knacken kann. Und deswegen gab es da über Jahre dann schon eine gewisse Stagnation. Bis dann eben Kelvin Kiptum kam, also so, sagen wir mal, Kategorie junger Wilder, upcoming Athlet, irgendwie, der irgendwo auch bereit ist, am Thron zu sägen und so, der erstaunliche Ergebnisse in sehr kurzer Zeit auch unter regulären Bedingungen laufen konnte, unter anderem ja auch den bestehenden Weltrekord, dann leider ja diesen Januar, glaube ich, war das ja unter sehr tragischen und auch ein bisschen mysteriösen Umständen bei einem Verkehrsunfall in Kenia ums Leben gekommen ist. Aber der war schon nah dran. Also der war schon ziemlich nah dran und war auch bekannt dafür, dass er ja Rennen, ich sag jetzt mal, klug laufen konnte. Also der sich irgendwie so gut auch einschätzen und einteilen konnte, dass er auf einer zweiten Hälfte noch hinten raus richtig, richtig Gas geben konnte. Dem wäre es auf jeden Fall zuzutrauen gewesen. Aber auch dahinter, sage ich jetzt mal, gibt's inzwischen einen Talentpool von Athleten, die vielleicht noch nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt sind, weil, wie gesagt, einen Eliud Kipchoge darf man auch nicht vergessen, der ist vor allem deshalb so populär, klar, weil er Marathon extrem erfolgreich ist, aber der ist auch schon 2003 in Paris bei der WM mit 18 Jahren oder was Weltmeister geworden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Karriere mit 21, also von 21 Jahren Dauer, das ist natürlich auch outstanding. Da fällt mir jetzt nur so Bekele noch ein oder sowas. Also da gibt's nicht viele, die so lange auf so einem dominanten Niveau in der Weltspitze agieren konnten. Aber ich würde sagen, es gibt so 5 bis 6 Athleten aus Kenia, teilweise auch aus Äthiopien, denen es zuzutrauen ist, dass in den nächsten 2, 3 Jahren das womöglich fallen kann. Vorausgesetzt, das ist ein anderer Aspekt, den ich vorher gar nicht genannt habe. Du musst halt unfassbares Glück haben mit, also brauchst eine schnelle Strecke, das ist Punkt 1, klar, obviously, aber dann brauchst du auch an dem Tag X halt auch perfekte Bedingungen. Und das ist halt was du, also weder der Veranstalter noch die Athleten irgendwie in der Hand haben, egal wie gut du vorbereitet bist, wenn du irgendwie scheiß Bedingungen hast und es irgendwie überdurchschnittlich windig ist, dann kannst du sowas knicken. Und ich sag mal, Chicago dieses Jahr, wo auch dieser Fabelweltrekord bei den Frauen ja aufgestellt wurde, das war so ein Tag, wo, glaube ich, vieles extrem gut gepasst hat. Und solche Bedingungen brauchst du halt dann, dass sowas klappen kann. Und das war nun in Monza als auch in damals in Wien ja ein bisschen anders, weil man sich ja als Organisator, als Initiator ja auch herausgenommen hat zu sagen, wir geben jetzt kein genaues Datum raus, sondern wir machen so im Rahmen dieser Woche bestenfalls, findet das an irgendeinem Tag dann statt.
Wenn du mal zurückschaust, also da waren auf jeden Fall ganz viele Dinge drin, die du gesagt hast, auf die ich gleich nochmal ein bisschen eingehen will. Wenn du mal zurückschaust auf deine Karriere und du hast gerade das angesprochen und diese Situation, wie viel Glück eigentlich zusammenkommen muss, um, sei es jetzt einen Weltrekord laufen zu können, aber auch einfach eine persönliche Bestleistung laufen zu können. So ein Moment, wo du am Start stehst in deiner Karriere und du weißt, du hast eigentlich die Vorbereitung gemacht, du bist absolut ready, jetzt eine neue persönliche Bestleistung zu laufen, und dann stehst du am Start und du merkst schon, fuck, die Conditions lassen das heute wahrscheinlich nicht zu. Was macht das mit dir im Kopf in dem Moment?
Da gibt's ein sehr gutes Beispiel, was auch den Weg in meinem Buch gefunden hat. Also ein wie soll ich sagen, ein bisschen dramatisches Beispiel, was damals dann auch größere Wellen geschlagen hat sozusagen, aber nicht, weil ich erfolgreich war, also nicht, weil ich irgendwie die, wie soll ich sagen, die Wind- und Wetterkräfte irgendwie besiegen konnte. Ich würde das wahrscheinlich heute auch differenzierter machen, damals in dem Alter von, na gut, blutjung war ich auch nicht mehr, da war ich ja dann auch schon 31, aber relativ jung vergleichsweise noch in meiner Marathonkarriere. Also heute findet man auch oder stellt man fest, dass viele Leute viel früher anfangen mit Marathonlaufen. Verschiedene Gründe, vermeintlich besseres Auskommen, ne? Auf der Bahn ganz schwer, sich davon also über Wasser zu halten, außer du bist vielleicht noch Soldat oder Polizist. Das ist im Straßenlauf schon anders, weil natürlich große Partner da auch agieren und weil es ein Volkssport ist. Und weil man, glaube ich, auch zumindest in den letzten Jahren so Richtung Tokio und Paris die Hoffnung hatte, da eher die Chance zu sehen, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren, als teilweise mit den Zeiten, die auf der Bahn gefordert waren. Ich war damals erst 2 oder 3 Jahre am Marathon, also Marathonläufer sozusagen. Es war das Jahr nach Rio, kam da natürlich aus einem sehr euphorischen Jahr und war mir sicher, die 2012, das ist ja jetzt erst der Anfang so, hatte einen sehr guten Trainingssommer, habe mich extrem fit gefühlt, bin wieder nach Berlin gefahren und schon freitags hat man gemerkt, puh, Wetter ist ja irgendwie nicht so richtig geil. Also mal gucken, ob das bis Sonntag sich noch grundlegend irgendwo ändert, aber war ungewohnt kühl, nass, kalt, regnerisch, windig. Also eigentlich alles nicht geil für Marathonlaufen. Und man hat am Samstags immer, also am Vortag gibt es immer ein verpflichtendes, nennt sich Technical Meeting, ist bei jedem Marathon so, müssen alle Manager, Athleten, Betreuer etc. anwesend sein. Da geht es dann halt um die letzten Details, Pacing-Gruppen, Wetter voraussichtlich, Windrichtung, bla bla bla. Versucht schon irgendwie Gruppen zu bilden und ja, idealerweise natürlich auch eine Renntaktik zu finalisieren auf Basis der Wetterbedingungen. Und mein damaliger Trainer, Kurt Ring, war dann schon so, dass er gesagt hat, pass auf, Philipp, du bist motiviert, ist mir total klar, du bist auch fit, aber das morgen sind nicht die Bedingungen für Bestzeiten. Wenn du dir, uns, wie auch immer, einen Gefallen tun willst, dann mach das morgen einfach, lauf das nach Hause, du läufst die EM-Quali, 2018 haben wir Europameisterschaften im eigenen Land in Berlin, war natürlich für alle Athleten auch ein ganz großes Ziel. Jogg das morgen runter, überspitzt ausgedrückt, und wir bereiten uns auf nächstes Jahr vor und alles ist gut. Und das wiederum ist was meinem naturell aber zutiefst widerstrebt, muss ich sagen. Also ich bin dann doch ein ehrgeiziger Typ und ich kann nicht irgendwie mir einen ganzen Sommer den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, um dann so gefühlt irgendwie so bei 95% so ein Ding zu machen, weil du willst ja dann irgendwo. Also für mich ist es so, wenn du hart trainierst, wenn du diszipliniert agierst, wenn du irgendwo Dinge opferst und so und da natürlich ganz kleine Prio auf diesen Sport legst, dann willst du da auch dich belohnen, du willst Grenzen verschieben, eigene Grenzen und so weiter. Und ich habe gesagt, fuck it, ist mir scheißegal, wir ziehen das durch. Ich glaube, ich kann 2:11 laufen, vielleicht 2:10, wenn es gut läuft oder sowas. Ich dachte, dass ich in der Form bin. Und das mag auch so gewesen sein, also rein von den Trainingswerten, aber es war dann, wie gesagt, stand schon Wasser auf der Straße, als wir morgens mit dem Bus da zum Start gefahren wurden. Wir hatten so nasskalten Regen, also irgendwie so, ich weiß gar nicht, was damals war, 6-7 Grad, ist jetzt nicht bitterlich kalt, aber das war's ja nicht viel anders. Ja, genau, es ist so, du kühlst halt schnell aus, vor allem wenn du natürlich auch körperlich extrem dich auspaust so. Und irgendwie so jenseits von Kilometer 25 Richtung 30 hatten wir plötzlich auch gar keine Gruppe mehr. Also Pacemaker relativ schnell raus, Gruppe total zerfasert. Und da schon gemerkt, dass alle irgendwie da diesen Bedingungen ihren in Tribut zollen sozusagen. Und ich glaube, 30 oder 35, zwischen 30 und 35 war es, dass ich das Gefühl hatte, boah, irgendwie, ich fühle mich auch underfueled. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass, also Energie, du hast ja irgendwie so eine Strategie, dich mit Flüssigkeit und Kohlenhydraten zu versorgen, die ist ja relativ ausgeklügelt und die ist natürlich aber trotzdem auch daran bemessen, dass du unter normalen, regulären Bedingungen läufst. Und ich hatte das Gefühl, so dieses Gefühl von Hunger oder Energielosigkeit, die kommt schon relativ früh zwischen den 5 Kilometer Verpflegungspunkten. Also wir haben alle 5 Kilometer die Möglichkeit, eigene Verpflegung aufzunehmen. Und ich weiß nur, dass ich gedacht habe, okay, scheiß drauf, bis 35, du musst bis 35, hast deine Flasche 35, dann haben wir die Sache wieder im Griff, dann behältst du die Flasche länger in der Hand, trinkst von mir aus, trägst von mir 2 Kilometer mit, ist jetzt nicht so schwer und dann wird das schon passen. Und ich bin 35 durchgelaufen und habe getrunken und habe dann gedacht, okay, müsste jetzt eigentlich irgendwie mal so ein wohliges, energetisches Gefühl wieder irgendwie ankommen innerlich und das war irgendwie nicht der Fall. Und dann ging es eher los, dass ganz komische, Empfindungen stattgefunden haben. Also klar, Kälte ohne Ende, das war eh schon so, aber dann auch so ein kribbeliges Gefühl in den Händen, so eine Dizziness irgendwie, wie so eine Nebelwolke so im Kopf so ein bisschen und du denkst, okay, ganz komisch, habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt, aber scheiß drauf, einfach weitermachen und so. War zu dem Zeitpunkt auch noch führender Deutscher. Das Privileg, wenn du führender Deutscher in Berlin bist, ist, dass du ein eigenes Führungsfahrzeug hast, wie die Spitze, mit einer großen Uhr drauf und diese Uhr wirft dir klar, die aktuell gelaufene Zeit aus, den letzten Kilometer und auch die prognostizierte Endzeit. Und bei der prognostizierten Endzeit war ich immer noch auf Kurs 2 Stunden 10 bei Kilometer 35, 36. Dachte ich mir so, okay, scheiß drauf, irgendwie, selbst wenn du jetzt einbrichst, das wird eine neue Bestzeit. Also es wird auf jeden Fall schneller als 2 Stunden 12, 50. Und wie schlimm kann es sein? Also wie viele tausende Kilometer hast du in der Vorbereitung abgespult und jetzt sind es noch 7 Kilometer? Ich habe das Ziel nicht gesehen, ich nehme es mal vorweg, ich habe das Ziel nicht gesehen, ich habe bei zwischen Kilometer 35 und 36 keine Erinnerung mehr gehabt. Ich bin da irgendwo, auf Basis der Fernsehaufnahmen, die ich mir später angeschaut habe, zu, weiß nicht, hunderten Malen so zur Selbsttherapie. Kameramotorrad der ARD war natürlich immer neben mir. Und ich bin zwischen 35 und 36 schon Schlangenlinien gelaufen und irgendwann in so ein Geländer reingelaufen, die ja auf den ganz kleinen Berliner Straßen eigentlich ja auch relativ weit außen sind und hing dann da auf irgendwie auf allen Vieren und dachte mir so, scheiße, Mann, was ist los mit mir? Irgendwas ist überhaupt nicht in Ordnung und so. Aber das Krasse ist ja, dass dann die, wie soll ich sagen, kognitiven Fähigkeiten ja auch auf so ein Minimum reduziert sind, dass du nur funktionierst nur noch und das ist so, du bist so in diesem Überlebenskampfmodus drin und das Einzige ist, was woran ich mich klammern konnte, war aufstehen, weitermachen. Also habe ich mir diesem Gitter hochgezogen und bin da vor mich hingestolpert. Dann stand da immer noch 2 Stunden 11 oder sowas. Natürlich komplett, also verrückt. Ich bin ja nicht ansatzweise irgendein Tempo noch gelaufen, was diese Endzeit realistisch hätte wahr werden lassen. Und bei 37 haben mich dann irgendwelche Notärzte, Notfallsanitäter, die weiß ich gar nicht genau, aber die halt da alle, vor allem in der Endphase vom Marathon irgendwo positioniert sind, alle paar Kilometer, aufgrund meines, Erscheinungsbildes, wollten die mich eigentlich von der Strecke runterziehen. Aber auch das hatte ich noch vor Augen, dass wenn du fremde Hilfe von außen annimmst, dann wirst du eben disqualifiziert. Gilt für alle Athleten. Das heißt, ich habe mich von denen eigentlich auch losgerissen, bin dann da weitergestapft und kurz vor Kilometer 40, ich dachte immer noch so 40, da ist nochmal die letzte Verpflegung, so das wird dir nochmal so einen Zuckerschock irgendwie geben, keine Ahnung, aber so weit kam es dann nicht mehr und bin dann da eigentlich, ich glaube, ich wäre gestürzt wahrscheinlich, weil ich so Schlagseite schon hatte und da war ein junger Typ gestanden am Streckenrand, da waren nur so Pylonen und der hat mich dann, hat diese Situation, glaube ich, relativ schnell einschätzen können, hat mich dann so quasi so gepackt und gestützt, dass ich nicht stürze. Dann, glaube ich, zu mir so gemeint, so, ja, ich glaube, wäre besser aufzuhören. und dann hat das Auto angehalten, da waren mein damaliger Manager drin, mein Trainer und bin dann da am Boden zerstört eingestiegen und ins Ziel gefahren. Und die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, wie gesagt, die kenne ich auch nur aus dem Fernsehen, weil selber hatte ich daran gar keine Erinnerung mehr. Also das ist dann schon erstaunlich, muss ich sagen, bei so Langzeitausdauergeschichten, vielleicht auch bei einer gewissen Begabung, sich selbst weh zu tun, wie sehr man sich da doch aus dem Leben schießen kann. Aber das ist natürlich eine Mischung aus kompletter energetischer Unterversorgung, widrigen Wetterbedingungen, wie gesagt, kalt, windig, komplette Erschöpfung und so weiter. Und das war, wie soll ich sagen, das war, ich wollte jetzt gerade sagen, es war eine Lehre, aber das wäre auch gelogen, weil natürlich ist das ein Erlebnis, was ich niemandem wünsche. Das war schon echt uncool. Hat auch ein paar Monate gedauert, das irgendwo zu verarbeiten, zu, wie soll ich sagen, ja, hinter sich zu lassen, weil irgendwie so ein kompletter Kontrollverlust ist jetzt nie schön, glaube ich. Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sowas geil finden. Noch dazu, wenn es in deiner sportlichen Leidenschaft / Beruf passiert. Und eine Lehre draus ziehen geht nur bedingt. Ich glaube, ich würde anders agieren oder hätte anders agiert in den Jahren danach, wenn ich bei ähnlichen Voraussetzungen, mit ähnlichen Bedingungen konfrontiert wäre. Aber grundlegend ist eine Sache im Marathon halt nun mal schwierig, und zwar anders als, was ich früher gemacht habe, bahnmäßig so, du kannst auf einer Bahn als Leichtathlet extrem viel im Training testen oder mit Testrennen testen. Du kannst teilweise Überdistanzrennen testen und dann kannst du dich schon sehr gut einschätzen, geht das oder geht das nicht. Also als 5000 Meter Läufer, du kannst 3000 Meter Rennen machen, du kannst 10.000 Meter Rennen machen und irgendwo dazwischen ist so dein Sweet Spot, wo du denkst, okay, 13:30, warum soll es nicht gehen? Das geht im Marathon nicht. Im Marathon kannst du keine 100% race-specific Trainingseinheiten oder Simulationen machen, weil das so belastend ist für den Körper und für den Organismus, dass das eigentlich dein Rennen ist. Das heißt, egal wie gut du dich im Training steuerst mit Laktat und Leistungsdiagnostik zwischendurch und egal wie gut die Werte sind, die du hast und deine Testrennen unter Distanz, du machst ja niemals irgendeinen Überdistanz. Also ich habe schon im Training mal einen 45 Kilometer Longrun gemacht, aber halt locker dann. Also das hat ja nichts mit Race zu tun. Das heißt, beim Marathonlaufen, und deswegen hat das natürlich auch so ein bisschen diese Magie, glaube ich, ist immer so ein bisschen Free-Falling dabei. Also du musst dich fallen lassen, du musst drauf vertrauen und dran glauben, dass das, was du trainiert hast, ausreichend ist für das Tempo, was du angehst. Weil du kannst in aller Regel auch nicht jetzt irgendwie in 5 Minuten Negativ-Split laufen oder sowas, in unserer Welt nicht. Also im Amateurbereich ja, im Top-Bereich musst du dich schon versuchen, ziemlich gut zu treffen. Und das weißt du natürlich vorher nicht, wie das ausgehen wird.
Ja, super spannend. Du hast gerade so diese Szene geschildert und ich glaube, jeder, der zugehört hat, dachte sich so, ja, aus der persönlichen Perspektive hätte wahrscheinlich der ein oder andere schon vor Kilometer 35 aufgehört oder gemerkt hat, okay, da geht nichts mehr, heute nicht mein Tag, überpaced oder underfueled, wie du gesagt hast, passt einfach nicht. Trotzdem hast du dich immer wieder durchgepusht, dich nochmal von den Ärzten da losgerissen und versucht wirklich ins Ziel zu kommen. Wie wichtig war es so über die Jahre hinweg, gerade vor allem für dich im Marathonbereich, auch zu lernen, so diesen eigenen Self-Talk immer wieder auf dieses krasse Ziel auszurichten und irgendwie jeden kleinen Zweifel, jede kleine Schwäche, die da irgendwie vielleicht hochkommt, zu ignorieren oder überwinden zu können?
Ja, enorm wichtig, weil es ist, glaube ich, ich glaube, es gibt wenig Sportler auf so einem Niveau oder auf einem besseren Niveau. Und egal, ob es jetzt, ich bin natürlich sehr im wie soll ich sagen, im Laufbereich aufgewachsen und da kann mich da am ehesten reinversetzen, denen alles irgendwie total leicht fällt oder sowas. Also das gibt's, glaube ich, bis in die Weltspitze nicht. Es gibt immer Tage, an denen es dir irgendwie schwerer fällt als sonst. Und ich sag mal, ein Aspekt, warum ich früh angefangen habe, viel mit Social Media zu machen, hat ja auch damit zu tun, glaube ich, Leute an meinem Werdegang teilhaben zu lassen, aber eben, und das ist mir besonders wichtig, nicht, weil ich glaube auch, es gab früh Leute, ich habe das etwas früher angefangen als viele andere in der Szene, die sich, glaube ich, dachten, na, was für ein narzisstischer Typ oder keine Ahnung. Der Punkt ist, ich glaube, dass es ganz lange so war, dass Fans der Szene oder Amateurläufer diesem fehlerhaften Glauben aufgesessen sind, zu denken, nur weil du irgendwo vermeintlich erfolgreich bist, das ist dir alles in die Wiege gelegt, so, ne? Die sind in den Topf gefallen wie Obelix und geht alles von alleine und lineare Leistungsentwicklung, einfach weil sie so sind, wie sie sind. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Also ich glaube, was halt in der Vergangenheit vor Social Media sehr wenig präsent war, ist, wie oft du halt irgendwie auf die Schnauze fällst und Dreck frisst sozusagen, bis du dann irgendwann mal einen Moment hast, der mit Erfolg gleichgesetzt wird sozusagen. Und problematisch ist natürlich auch in der Vergangenheit gewesen, dass wenn du mal zu sehen warst, jetzt springen wir zum Marathon, weil alles andere ist eh kaum noch im Fernsehen zu sehen, dann hast du natürlich auch immer, geht auch in andere Bereiche rein, dann hast du natürlich immer die Menschen dich nur so gesehen, wie du aussiehst nach einer 12 Wochen Marathonvorbereitung. Also sprich, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich bin 1,89 groß und wenn die Vorbereitung gut lief und ich viel trainiert habe, ohne Unterbrechung, dann habe ich so ein Race-Gewicht gehabt von 65 hoch 66 Kilo. Das sehen wir natürlich aus wie der Tod. Das ist aber, das hat nichts damit zu tun, was ein Normalgewicht ist. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendeine krasse Diät vorher halten, sondern das hat einfach damit zu tun, dass du über 12, 14, 16 Wochen extrem hart trainierst, auch in der Höhe, dass der Grundverbrauch, Grundumsatz noch viel höher, und einfach der Körper alles wegrationalisiert, was er vermeintlich für das, was du gerade vorhast, nicht benötigt. Leider ist es dann aber so, dass die Menschen das wahrnehmen und denken, boah, krass, und dann ist der auch noch gut gelaufen. So muss man aussehen, wenn man einen guten Marathon laufen will. Das ist natürlich kompletter Bullshit und das hat auch nichts damit zu tun, was mit uns, was für uns ein Normalgewicht ist in so einer Off-Season oder wenn du in so einer Übergangstrainingsphase bist. Da hast du easy 4-5 Kilo mehr. Und genau deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht interessiert das ja Leute. Ich versuche aber ganz bewusst auch die negativen Ereignisse, die in einer Karriere einfach genauso dazugehören, genauso ehrlich und offen und transparent zu teilen, ja, weil ich möchte, dass die Leute sehen, nicht um uns jetzt noch geiler zu machen, also weißt du, ich meine nicht, dass man denkt, oh, das sind ja krasse Typen, haben sie das und das noch überwunden, sondern einfach zu zeigen, dass wir auch nur Menschen sind und keine Maschinen und dass es einfach wahnsinnig viel mentale Stärke auch braucht, über viele Jahre auf so einem Level zu agieren, weil bei uns auch wahnsinnig viel mit Rückschlägen umgegangen werden muss, mit Verletzungen, mit Rennen, die nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorstellst. Im Marathon super kritisch, du hast nur 2 Shots im Jahr auf einer seriösen Ebene. Es gibt kaum Leute, die mehr als 2 Marathons auf so einem Level machen. Ist auch eine einfache Rechnung. Guck mal, du rennst einen Marathon, dann war ich irgendwann so, weil ich nicht noch mehr Verletzungen riskieren wollte, habe ich gesagt, okay, nach einem Marathon 2 Wochen komplett off. 2 Wochen, also wirklich, wo du sagst, vielleicht Urlaub machen, keine Ahnung, Seele baumeln lassen. 2 Wochen ein bisschen semispezifisch, ein bisschen locker traben. 4 Wochen so eine Übergangsphase, wo du schon wieder läufst, aber maximal 60-70% von deinem Marathonumfang. Vor allem guckst, dass du im Kraftbereich wieder fit wirst und dann hast du halt noch deine 3 Monate, 4 Monate Marathonvorbereitung, dann ist der nächste Marathon und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also wo willst du da jetzt noch groß was anderes reinpressen sozusagen? Und deswegen war es mir wichtig, den Leuten zu zeigen, was es da benötigt. Und da hast du natürlich dann auch über Videofunktionen, ich habe dann irgendwann nochmal angefangen, vielleicht hätte ich das früher machen sollen, aber man kann auch nicht immer alles gleichzeitig machen, aber klar, klassisch über Insta und so angefangen. Ich hätte, glaube ich, YouTube früher machen sollen, weil wir haben zu der aktiven Zeit wirklich auch Videos gemacht aus Kenia, Videos gemacht von richtig kranken Einheiten hier auch in Regensburg. Und da hast du schon gemerkt, obwohl ich einen super kleinen Kanal habe, ich habe ja damals einfach dann angefangen mit YouTube-Videos, dass das schon super viele Leute auch aus dem Ausland interessiert hat, zu sehen, wie funktioniert das, wenn jemand bei, dann zu dem Zeitpunkt bei Renato Canova trainiert und irgendeine 7x3 Kilometer Tempowechsel mit einem Kilometer dazwischen macht, mit Einlaufen, Auslaufen kommst du auch auf 30, 35 Kilometer in einem ziemlich crazy Schnitt. Und weißt du, ein Foto ist noch was anderes. Ein Foto, da kannst du auch nach der Einheit ein Foto machen. Aber wenn du das ein Video machst von der Einheit, und wir haben da jetzt nicht die harten Parts rausgeschnitten, ganz im Gegenteil, die haben wir ganz bewusst drin gelassen. Wenn du siehst, wie geisteskrank man da leidet, um solche Einheiten überhaupt zu schaffen, noch dazu war ja Pandemiezeit, es war nicht möglich, ständig irgendwo da zu trainieren, wo es jetzt von den Temperaturen besser gewesen wäre. Das heißt, wir haben das teilweise bei Temperaturen um Gefrierpunkt oder drunter hier an der Donau draußen gemacht. Und dann hast du auch gesehen, was das mit deiner Lunge macht und so weiter. Das hat der ganzen Sache schon extrem viel Authentizität verliehen, glaube ich, nochmal, damit die Leute mal gesehen haben, was es braucht, um in so eine Form zu kommen. Und gleichzeitig, jetzt springe ich zu der Frage von dir, ist es natürlich so, wenn du solche Einheiten machst und dann alleine teilweise in der Pandemie, wo du keine Trainingspartner hast, da hast du sehr viel Zeit, um so ein Rennen Pep-Talk mit dir selber zu betreiben, was auch bitter nötig ist, weil du dir an dem Morgen da sehr leicht selber leid tun kannst, warum du diese Scheiße machst gerade. Und deswegen musst du natürlich Mittel und Wege finden, dir selber da irgendwie den Mut zuzusprechen, beziehungsweise damit klarzukommen, dich da durchzubeißen, durchzukämpfen. Und klar, das ist natürlich dann auch notwendig oder transferierst du natürlich auch im besten Fall in einen Marathon. Und auch hier vielleicht nochmal kurzer Disclaimer. Ich will gar nicht das, was 2017 in Berlin ist, irgendwie glorifizieren. Ganz im Gegenteil. Ich würde appellieren, dass jeder, der hier vielleicht zuhört und selber Marathon läuft, vielleicht auch ambitioniert Marathon läuft, vorher, wenn er merkt, irgendwas ist komisch, die Reißleine zieht, weil am Ende die Gesundheit natürlich das höchste Gut ist, was wir haben. Aber, jetzt wieder kurze kleine Einschränkung, man darf halt auch nicht verwechseln. Ich glaube, viele von uns waren bestimmt begeistert, diesen Sommer wieder tolle Olympische Spiele in Paris verfolgen zu dürfen. Es war großartig, auch verschiedene Sportarten da mal zu sehen und so, auf einer großen Bühne. Aber das ist kein Gesundheitssport. Das, was die Leute da machen, ist Leistungssport. Und das hat mit Gesundheitssport ziemlich wenig zu tun. Ist das vernünftig? Eher nein. Ist das ein selbstgewähltes Schicksal? Ja. Ist es wahrscheinlich Teil des Ganzen, dass man da vielleicht auch manchmal unvernünftige Entscheidungen trifft? Auf jeden Fall. Man muss, glaube ich, versuchen, trotzdem so einen Weg zu finden, der dich mehr auf der richtigen Seite einer roten Linie agieren lässt, als auf der falschen Seite. Das ist aber ganz schwierig. Das geht los, und da kenne ich auch viele Geschichten von Kolleginnen und Kollegen, das geht auch los, dass wir in ich sage es mal, außerhalb von Fußball, wobei wahrscheinlich im Fußball auch nicht alles Gold ist, was glänzt, aber was ich damit sagen will, ist, ganz viele Sportarten außerhalb von den professionellen Strukturen von Profifußball gar keine Ansprechpartner oder Mentoren haben, die dich im Zweifelsfall beraten, weil die meisten, so wie ich, wir sind Gewächse aus kleinen Vereinen. Ja? Also du kommst aus einem kleinen Verein, dann stellt man irgendwann fest, ah ja, der Junge kann ein bisschen laufen und so. Weder die Leute vor Ort noch, also es ist ein Sonderfall, wenn in deinem Verein jemand ist, der einen ähnlichen Werdegang wie du schon mal durchlebt hast. Es kann dir niemand und deine Familie ja auch nicht im Zweifelsfall dann in gewissen kritischen Phasen die richtigen Entscheidungen geben. Und das geht ja dann auch bei ärztlichen Entscheidungen weiter, bei Schmerzmitteln, bei allem Möglichen. Man darf nie vergessen, dass es oft sehr junge Menschen sind, die in schwierigen Situationen vielleicht eine falsche Entscheidung treffen. Das liegt aber auch daran, dass kaum bessere Leute um sie rum sind, die ihnen da sagen können, mach das nicht oder das ist dumm. Und ja, insofern ist halt Leistungssport kein Gesundheitssport, sondern natürlich zahlen da viele später vielleicht auch einen Preis dafür. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall in Wettkampfsituationen, solltet ihr einen Marathon laufen, da lieber vernünftig sein.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik, aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern, egal wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das, deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einem persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 € im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Du hast das jetzt gerade schon gesagt, so auf der einen Seite alle anderen Leistungssportarten genauso, aber vor allem auch eben Marathon im Leistungssportbereich ist kein Gesundheitssport. Es gibt diese Einheiten, wo du morgens aufstehst, du aufgestanden bist in der Vergangenheit, gesagt hast, hey, warum tue ich mir diese Scheiße heute an? Auf der anderen Seite hast du auch immer wieder gesagt, dass du selbst nie der talentierteste Läufer warst, sondern immer so der Hard Worker. Und dann kommt nochmal on top, dass du im Marathon in einer Sportart bist, die generell in den letzten Jahrzehnten von afrikanischen Läufern dominiert wird und du eigentlich weißt, ich werde damit jetzt nie in der absoluten Weltspitze landen. Das sind so drei Faktoren, wo man sagen würde, hey, ist vielleicht irgendwie nicht die geilste Mischung für den Leistungssport, den ich jeden Tag machen will, um wirklich irgendwie voll erfüllt zu sein. So, was war es bei dir, das dann trotzdem gesagt hat, genau da will ich all in gehen?
Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ich würde es in einer kurzen Antwort würde ich sagen, Naivität und Leidenschaft. Und um das ein bisschen auszuführen, ich konnte nichts anderes als laufen, oder zumindest habe ich auch nicht viel Lust gehabt, in der Jugend andere Sachen auszuprobieren. Da muss man halt wissen, ich komme schon aus einer sportinteressierten Familie. Also generell bei uns lief immer im Fernsehen lief Sport, alles Mögliche, Fußball, Olympische Spiele, alles, Tennis, ja, wenn Grand Slam waren. Aber Kinder, das merke ich ja jetzt schon mit unserer Tochter, obwohl die noch sehr, sehr klein ist, Kinder orientieren sich extrem stark an ihren Eltern. Und mein Vater hat sehr spät zwar mit Laufen begonnen, als wir so auf die Welt kamen, Rauchen aufgehört, Laufen angefangen, nicht der schlechteste Switch gewesen, schätze ich mal, und dann halt so autodidaktisch alles selber beigebracht und dann auch damals irgendwann viele Marathons gelaufen und so. Und ich meine, als Kind kriegst du natürlich mit, dein Vater kommt von der Arbeit und der zieht dann erstmal Laufschuhe an und geht nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde in den Wald laufen. Und das hat nicht lange gedauert, da war ich vielleicht 3-4 Jahre alt, also noch super klein, dass ich dann auch gesagt habe, ja, hier, ich möchte auch mitlaufen und so. Und das ging dann 3 Tage so und dann hat er irgendwie gesagt, okay, komm, alles klar, ich gehe jetzt eine Runde laufen und dann gehen wir auch eine Runde laufen. Und was heißt laufen? Also wir sind da bei uns im Dorf bis zum Waldrand und zurück, lass das einen halben Kilometer oder irgendwas gewesen sein. Aber ich habe am nächsten Tag wieder gefragt und dann wieder und so weiter und so fort. Und dann schon gemerkt, ja, irgendwie scheint ihm das ja Spaß zu machen, so einfach laufen. Und per se, ich weiß nicht, wer hier alles zuhört, aber laufen ist halt, ist schon irgendwie eine geile Bewegungsform. Es ist halt einfach so puristisch. Du brauchst nichts und du fühlst dich so frei und so. Das hat schon was einfach. Also es ist, glaube ich, schon leicht, diesem Charme der Simplizität da irgendwie zu erliegen. Und long story short, klar, der übliche einjährige Abstecher zum Fußball mal gemacht, komplette Talentfreiheit bescheinigt bekommen. Die Coaches damals meinten dann auch, naja, laufen kann er schon ganz gut, vielleicht mal Leichtathletik. Und dann haben mich meine Eltern einen kleinen Leichtathletikverein angemeldet. Und ja, ich habe dann mit, jetzt muss ich überlegen, ich habe mit 5, das war zu früh. Also da habe ich wahrscheinlich auch, vermute ich mal, Olympische Spiele ein bisschen verfolgen dürfen am Fernseher. Aber da habe ich jetzt keine bleibenden Erinnerungen mehr dran. Aber die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta, die haben schon einen großen Impact gehabt. Denn da war ich dann so um die 9 Jahre alt und war total fasziniert von Haile Gebrselassie, der damals olympisches Gold über 10.000 gewonnen hat und nicht mal nur von seinem Erfolg, glaube ich, sondern eher von seiner generellen Aura und seiner, ja, so der hat so eine Sunshine-Mentalität irgendwie, immer am Lachen und so, einfach positiv. Und das ist zumindest familienintern bei uns bis heute überliefert, dass ich damals angeblich auf dem Wohnzimmerboden sitzen gesagt habe, ich will auch mal zu Olympischen Spielen. Und dann haben meine Eltern so ein bisschen geschmunzelt und haben gesagt, ja, also alles klar, Philipp, dann mach das mal, wenn du groß bist. Und Ironie des Schicksals, 20 Jahre später stand ich dann zwar nicht auf der Bahn, wie ich es mir damals ausgemalt habe mit 9 Jahren, aber im Marathon im Sambodromo an der Startlinie für Rio, für die Olympischen Spiele. Und es ist nicht so, dass ich jetzt per se du bist jetzt nicht so cheesy, jeden Nacht eingeschlafen mit dem Gedanken an Olympische Spiele und sowas, aber so diese fixe Idee, da ist irgendwas ganz, ganz Großes, was ich mal erreichen möchte, das habe ich schon mit 9 Jahren irgendwo so im Hinterkopf gehabt. Natürlich hast du gar keine Vorstellung mit 9, was alles nötig ist, um das irgendwann zu erreichen. Aber das ist ja das Geile am Laufen irgendwie auch. Du hast ein einfaches Korrektiv, das ist die Zeit und Streckenlängen. Und du fängst halt an, irgendwann 1000 Meter zu laufen und dann willst du die irgendwann schneller laufen und das klappt dann relativ schnell. Dann macht es ja Spaß, weil man merkt, man ist irgendwie ein bisschen erfolgreich und so weiter und so fort. Das erste Mal gemerkt, dass es noch viel bessere Athleten wie mich gibt, habe ich so mit, ich weiß gar nicht mehr, 13, 14, da wurde ich das erste Mal in so eine Landeskadersichtung eingeladen in Württemberg. Das war nicht mal Baden-Württemberg, es war nur Württemberg. Und da waren Top 15 eingeladen und ich bin so als Achter oder so dann in diese Top 10, diese da, was hieß das denn? Das war F-Kader oder irgendwas, also wirklich, da waren wir noch super klein, aufgenommen worden. Und da habe ich gedacht, Alter, krass, ich bin hier übelst krass. Also du machst so ganz viele Tests, also jeder macht den gleichen Test, egal ob potenzieller Kugelstoß oder was auch immer. Und dann hast du so ein Spinnendiagramm, also klar gibt's halt Kraftwerte, es gibt Schnelligkeitswerte, es gibt Ausdauerwerte etc. Logischerweise beim Läufer war hauptsächlich im Ausdauerbereich bisschen überdurchschnittlich. Aber ich habe da das erste Mal gemerkt, Alter, es gibt ja noch viel, viel bessere als mich. Kommt noch dazu, ich war, glaube ich, eher so der klassische Spätentwickler. Also in dem Alter 13, 14 immer einer der kleinsten, der schmächtigsten, sicherlich körperlich auch nicht unbedingt auf Augenhöhe. Das hat sich dann mit 17, 18 natürlich schon relativiert, relativ schnell. Und der Vorteil davon ist aber, du hast immer schon gelernt, dass du für Erfolg arbeiten musst. Also auch um vielleicht körperliche Voraussetzungen anzugleichen, sage ich jetzt mal. Also für mich war es so, ich habe schon mit 13, 14 A Spaß am Training gehabt und B mussten mich, glaube ich, Trainer immer eher bremsen, weil die gesagt haben, oh ey, Junge, du bist erst 13, easy, wir machen mal 4-5 Mal maximal die Woche, 2-3 Mal Vereinstraining, dann gehst noch 2 Mal mit deinem Dad laufen oder so und dann reicht das. Aber ich wollte immer trainieren und ich habe begriffen, dass wenn ich gut trainiere und fleißig trainiere, dass das einen direkten Impact auf meine Leistungsfähigkeit hat. Während Talente, die einfach viel in die Wiege gelegt bekommen haben, vermeintlich und vielleicht körperlich extrem viel weiter waren, das zu spät begriffen haben. Die dann einfach viele Landestitel gewinnen konnten, ohne dass sie dafür viel machen mussten. Irgendwann mit 17, 18 hat sich das körperlich ausgeglichen und dann konnten die nicht so schnell umschalten oder waren auch nicht fähig von ihrer mentalen, vom Mental Game, sich so schnell anzupassen an sowas. Und das war für mich eigentlich, würde ich sagen, rückblickend eher ein Vorteil. Und ich bin überhaupt das allererste Mal, ich war dann mit 14, glaube ich, 3-4 Jahre komplett weg vom Fenster. Nicht wegen Partys und ersten Erfahrungen mit Alkohol und Mädchen, sondern weil ich einfach, krasse Wachstumsprobleme hatte. Ich hatte dann, der Körper hat relativ schnell dann nachgelegt, aber das hieß, das war mit den Knien, Osgood Schlatter oder so, Morbus Schlatter, glaube ich, heißt das, dass so Wachstumsfugen sich da entzünden. Inzwischen muss ich sagen, ich kenne viele Leute, die das hatten, also auch Handballspieler und so weiter. Das ist an sich nichts Dramatisches, aber es ist einfach unfassbar schmerzhaft in der Phase, wo du wächst. Du kannst dann nicht trainieren einfach. Und normal in dem Alter, Teenageralter, wäre, glaube ich, gewesen, dass man sich anderen schöneren Dingen im Leben zuwendet. Und ich hatte damals davon, das ist auch ein Glücksgriff, muss man sagen, einen ersten Jugendtrainer, der inzwischen leider schon vor 2 Jahren verstorben ist, viel zu früh, der Harald Olbricht in Sindelfingen, der für uns Jungs damals so eine Art väterlicher Freund auch war und Mentor, wie auch immer, der war Vereinstrainer, der war nicht angestellt, der hat das in seiner Freizeit gemacht, aber der ist mit uns nach Tübingen gefahren, nach Freiburg gefahren, wenn irgendwas war mit Ärzten, der ist mit uns zu Wettkämpfen gefahren, Ostertrainingslager nach Italien, der war selber ein ganz, ganz guter Läufer früher gewesen, also dem haben wir da immer aufgeblickt und total ernst genommen. Und der hat es irgendwie geschafft, mich 3 Jahre da dabei zu halten, obwohl ich in der Zeit fast nicht laufen konnte. Ab und zu mal einen Crosslauf vielleicht, so ohne Training. Der hat immer gesagt, musst dich da jetzt durchkämpfen, das wird sich irgendwann legen und dann wird deine Zeit irgendwann kommen und es wird sich lohnen. Und natürlich mit 13, 14 fühlt sich ein Jahr unfassbar lange an. Also du hast da so diesen zeitlichen Horizont ja nicht, dass du dann denkst, ja, okay, keine Ahnung, und dann irgendwann mit 30 oder so, sondern jedes Jahr war eine absolute Quälerei. Ich weiß nicht, dass ich der einzige Freak war bei uns im Dorf sowieso, der sich einen fucking Aqua-Jogging-Gürtel mit 13, ja, da war ich dann, wir reden von 2000, ja, 2000, die gab's nicht mal überall zu kaufen. Da musste es schon wie so ein Freak erstmal recherchieren, wo es die Dinger gibt, so. Und ich war mit 13, weil er mir das eingeredet hat, du kannst nicht gerade nicht laufen, du kannst nur Radfahren oder du kannst Aquajoggen. Geh Aquajoggen. Ich habe es gemacht, einfach, weil er gesagt hat, ich soll es machen. Und natürlich rückblickend total, es hat so viel geholfen, auch diesen Einstieg danach so viel schneller wieder zu schaffen. Ich bin mit überhaupt erst 19, glaube ich, das allererste Mal deutsche Meisterschaften gelaufen in einem Stadion als Einzelstarter, nicht in der Staffel. Und bin da direkt Dritter geworden. Und ich glaube, Platz 1 bis 3, wir waren innerhalb von einer Sekunde im Ziel. Und niemand kannte mich. Und ich weiß, dass die Bundestrainer damals kamen, die Nachwuchsbundestrainer, Alter, wer bist du? Die Leute, die du fast geschlagen hast, die sind irgendwie seit 4 Jahren irgendwie deutsche Spitze. Und da habe ich schon gemerkt, okay, dieses Thema, was ich vorher sagte, Arbeiten, das bezieht sich auch auf Resilienz in Verletzungen. Also nicht zu sagen, oh scheiße, Mann, ich hau mich jetzt hier 5 Wochen ins Bett und heul. Man kann auch mal heulen, das ist auch alles cool. Es ist auch schön, mit Trauer dann auch so umzugehen, aber es ist auch wichtig, so eine Art Gameplan zu haben, wie komme ich aus dieser Scheiße wieder raus bestmöglich, um dann wieder agieren zu können. Das ging los bei den Wachstumsproblemen und es ging danach mit ganz vielen anderen Verletzungen weiter. Ich habe auch nichts ausgelassen, muss man sagen. Kleiner Nachteil, wenn man sehr spät wieder erfolgreich einsteigt, ist, dass du halt keinen graduellen Trainingsaufbau hast, sondern mein nachfolgender Trainer in Ringsburg hat dann, glaube ich, den Spruch geprägt, wie war das gleich? Philipp, also du bist schon talentiert, aber du hast halt einen Porsche-Motor in einem Trabi-Chassis. Das ist unser Problem, woran wir arbeiten müssen. So, du hast viel zu viel PS und kardiovaskuläre Fähigkeiten, als was dein Körper imstande ist auszuhalten. Plus, du hast einfach keinen Jugendaufbau hinter dir. Das heißt, es ist für uns unfassbar schwierig, dich jetzt einzustellen auf ein Training, was dich zwar fordert, aber nicht überfordert. Weil natürlich kannst du gefühlt immer mehr, aber dein Bewegungsapparat kann es halt nicht. Und das hatte sehr viele Jahre gedauert und dementsprechend gab es da, um das abzukürzen, sehr viele Ereignisse, die individuell dann auch mal tragisch waren und so, wo du dann irgendwie eine Saison abbrechen musstest und so weiter. Aber ich habe mir, glaube ich, das, was mir Harry damals mitgegeben hat, schon bewahrt, diesen Fighting Spirit zu sagen, okay, scheiße, 6 Wochen Stressfraktur, ja, ich kotze, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass du nach dem Radiologietermin zum Orthopäden gefahren bist und gesagt hast, okay, pass auf, was können wir denn machen? Was ist möglich, was den Heilungsprozess nicht verzögert, aber bestenfalls unterstützt oder den Wiedereinstieg unterstützt? Und da haben wir verrückte Sachen gemacht. Also ich hatte meine Knie-OP, dann hatten wir leider, oder ich hatte so ein bisschen den Heilungsfortschritt unterschätzt, weil ich dachte mir eigentlich so minimalinvasiv, das kann ja kein Hexenwerk sein, die Fußballspieler gefühlt, die stehen 5 Wochen später auf dem Platz. Und dann hast du aber Phasen, das weißt du vorher auch nicht, wenn du es noch nie gemacht hast, da ist es stagniert mal 3 Wochen, 2 Wochen, ohne dass du jetzt genau sagen kannst, warum ist das so? So der Grad der Beugung. Ja? Und dann ist es halt genau an so einem Punkt noch, dass es halt roundabout 90 Grad ist und halt Radfahren auf dem Ergometer trotzdem eigentlich nicht geht. Und dann haben wir gesagt, ja, was können wir machen? Und damals gab es eine Einrichtung in Regensburg, die hat eine Höhenkammer. Haben wir also mit denen Kontakt gesucht und gesagt, hey, können wir da irgendwie einen Deal machen, so dass ich bei euch trainieren kann? Folgendes Problem, ich kann aber noch nicht Radfahren, schwimmen ist auch nicht richtig gut möglich, geschweige denn Aquajoggen. Was wäre denn, wir nehmen Laufband in dieser Höhenkammer und wir machen einfach so Bergwandern, so richtig krankes Bergwandern, weil das ging vom Grad der Knieneigung und wir gehen auf über 3000 Meter oder sowas. Und dann stand ich in diesem kleinen Kabuff und habe mir einen abgeschwitzt bei 160 Durchschnittspuls und bin da hier auf Mount Everest so gefühlt hochgestiegen, nicht ganz, aber und solche Sachen halt gemacht und da über 3-4 Wochen dann halt versucht, irgendwie eine Art von Fitness aufrecht zu erhalten, wenn man so möchte. Und das ist, hat viel mit Kreativität zu tun, viel mit Willen zu tun, also auch einfach dieser Spirit zu sagen, du musst halt, Rückschläge gehören dazu. Die Frage ist, wie gehst du mit denen um? Das ist oft alleine schwierig, bin ich auch ganz ehrlich. Ich will mich jetzt auch gar nicht hier als der hinstellen, der sagt, oh ja, hab ich abgeschüttelt, da kommst du aus dem Arzttermin raus, hier Stressfraktur oder was weiß ich, die sagen, du musst dein Knie operieren lassen. Da war ich natürlich jedes Mal am Boden zerstört. Aber du brauchst natürlich dann auch ein Umfeld, familiär, freundschaftlich, Trainingskollegen, Coaches, die einen da ein bisschen auffangen und die diesen Weg mit dir halt gehen. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dass ich grundlegend mir diese Art von Mindset über Jahre habe aneignen können, dann wäre meine Karriere viel kürzer gewesen. Weil wie gesagt, von den reinen körperlichen Voraussetzungen, ja, ich war schon, es wäre Quatsch zu sagen, ich bin untalentiert, das ist Bullshit. Aber sagen wir mal, von den rein körperlichen Voraussetzungen gab es immer Leute, die besser waren. Das hast du dann auch später im Bundeskader gesehen. Bessere Laktatwerte, bessere VO2 Max, höhere Trainingsverträglichkeit, whatever. Aber was mich ausgemacht hat vielleicht, deswegen ist auch mal die Frage, wie fasst man einen Talentbegriff? Also ich bin zum Beispiel gar kein Freund mehr, heute nach 20, 25 Jahren Leistungssport zu sagen, Talent hat nur mit körperlichen Merkmalen zu tun. Für mich hat das viel mit mentalen Fähigkeiten zu tun, mit Resilienz, mit Umgang mit schwierigen Situationen, weil ich habe so viele Talente gesehen, die besser waren als ich, die es nicht geschafft haben, die nicht am Ende dann in Rio dastanden, wo sie vielleicht hätten auch stehen sollen oder stehen können, die irgendwann aus verschiedenen Gründen das Handtuch geworfen haben, weil sie das vierte Mal nicht mehr aufstehen konnten. Und dementsprechend ist, glaube ich, das, was für mich oder was mich irgendwo ausgemacht hat als Athlet, vor allem das Thema Resilienz, Umgang mit Rückschlägen und ja, Mental Game.
Lass uns nochmal ganz kurz auf dieses Mental Game eingehen. Und zwar, du hast ja auch viel Zeit während deiner Karriere in Kenia verbracht. Und es wurde ja schon auch viel darüber geschrieben, diskutiert, hey, was macht das so besonders? Warum sind diese afrikanischen Läufer immer on top of the game seit all den Jahrzehnten? Hast du rein auf dieser mentalen Ebene in der Zeit, die du da verbracht hast, einen Unterschied gemerkt, der dir aufgefallen ist?
Auf jeden Fall. Also es ist, Punkt eins, ich muss immer ein bisschen schmunzeln inzwischen, ohne dass ich mich jetzt über diese Debatten grundsätzlich lächerlich machen möchte, aber es wird immer ganz viel über die körperlichen Voraussetzungen gesprochen und wir Mitteleuropäer haben ja gar keine Chance gegen Afrikaner, weil die sind ja schon geboren mit dem perfekten Körper. Also ich glaube, wenn man jetzt mal nur ein Beispiel wiederum rausgreifen möchte aus der aktuellen Zeit, aber da könnte ich jetzt viele nennen, auch aus Amerika, Australien etc., aber das nehmen wir Jakob Ingebrigtsen. Also ich glaube, das ist ein sehr prominentes Beispiel, was die meisten, die vielleicht hier zuhören, auch schon mal irgendwo den Namen gehört haben können. Es ist nicht so, dass du als Kenianer, Äthiopier, wie auch immer, automatisch überlegen im läuferischen Kontext zur Welt kommst. Ja, sie haben für Laufen sicherlich einen extrem prädestinierten Körper. Der typische Körperbau ist natürlich extrem schlank, gar nicht mal so groß, was natürlich auch Vorteile hat, was generell Gewicht anbelangt und Ökonomie. Hoher Wadenansatz ist gut für die Hebel beim Laufen. Und klar, ein Aspekt, der nichts mit der Art und Weise, wie du geboren bist, zu tun hat, ist, dass die ganz anders aufwachsen, was Bewegung anbelangt. Also da haben halt die wenigsten Kids ein Fahrrad. Und das heißt, es wird immer gerannt, zur Schule gerannt, von der Schule nach Hause auch gerannt. Klar, da gibt's auch Busse, ne, hängt davon ab, wenn du irgendwann in der Highschool bist, vielleicht musst du weitere Wege nehmen, aber davor schon. Rennen ist einfach eine natürliche Form dort, wie sich Kids fortbewegen, beim Spielen, beim allem Möglichen. Wenn du da vorbeirennst mit denen und machst deinen Easy Run, dann rennen die mit, solange sie können und wollen irgendwelche Bonbons von dir oder keine Ahnung. Also das ist einfach, die machen ja schon so viel mehr Laufkilometer auf eine spielerische Art und Weise als das Durchschnittskind hier in Mitteleuropa, sage ich jetzt mal, die vielleicht dann eher schon vor irgendwelchen Gaming-Konsolen hängen. Da will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, bin auch kein Freund davon, das ins andere Extrem kippen zu lassen. Es gibt auch Kids, die haben halt Bock auf Sport und die machen Sport, aber das ist mal einfach Fakt, was Kenia anbelangt. Der Höhenaspekt kommt sicherlich vorteilhaft hinzu. Die wachsen in der Höhe auf, das Gelände ist extrem selektiv, die machen mit jedem Lauf extrem viel Kraftausdauer mit, was je nach Region, wo du in Deutschland aufwächst, nur bedingt möglich ist. Und dann kommen wir aber zum eigentlichen Aspekt, und das ist das Mental Game. Und da muss man auch sagen, auch hier, bitte nicht, ich versuche jetzt der Einfachheit halber ein bisschen humaner auszudrücken, aber ich will jetzt nicht pauschalisieren, nur der Punkt ist, es ist schon, viele Menschen hier in Deutschland sind schon sehr bequem und sehr, man möchte sich sehr in seiner Komfortzone aufhalten, nicht rausgehen. Leistungssport hat nichts mit Komfortzone zu tun. Leistungssport ist eine bewusste Entscheidung, dass du ganz weit außerhalb einer Komfortzone lebst. Und das musst du wollen, weil das ist nicht immer nur geil, das ist nicht immer nur schön. Ein Teil davon habe ich ja schon erzählt, was da alles mit damit zusammenhängen kann. In Kenia ist das aber normal. Weil in Kenia ist es so, wenn du nicht in eine familiär gut situierte Familie geboren wirst, der eigentlich ist, außerhalb von Kriminalität vielleicht noch der einzig andere Weg ist, dein Leben dramatisch ins Bessere wenden zu können, ist Sport und da allem voran das Laufen, was vergleichbar ist wie Fußball bei uns. Und dementsprechend wollen natürlich ganz viele Kids laufen oder Läufer werden. Ganz viele auch aus anderen Landesteilen pilgern ja bewusst in die Region Eldoret, Iten, das kenianische Hochland, Kaptagat vielleicht noch. Um sich dort einer Trainingsgruppe anzuschließen mit ganz einfachen Mitteln. Und ich kann gleich ein Beispiel geben, weil wir kennen ja viele Jungs von dort ganz gut persönlich und zum Beispiel Enoch. Enoch hat es echt gut geschafft inzwischen. Ich hoffe, dass er auch sein Geld inzwischen smart anlegt. Es ist so, dass es gibt viele Dokus über Kenia und du kriegst einen guten Eindruck, denkt man erstmal. Aber ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal dahin gekommen bin. Und so die ersten Tage mal ankam und natürlich wunderschön und toll und überhaupt und motiviert. Und dann mal morgens zu Sonnenaufgang, wie die Kenianer trainieren, nicht wie die Mitteleuropäer gerne mal zum Laufen gehen, sondern du stehst da irgendwie um 5.30 Uhr auf und dann gehst du um 6 Uhr aus dem Haus, läufst da oder gehst erstmal diesen, in kompletter Dunkelheit diesen Berg hoch, wo diese Treffpunkte sonst sind und um 6.30 Uhr beginnen die meisten Läufe. Und da siehst du die schiere Anzahl an Trainingsgruppen nur in Iten, da reden wir wahrscheinlich von, ich weiß gar nicht, 6, 8, 10 und das sind teilweise 100 Leute oder mehr. Also das ist einfach komplett verrückt. Das sind mehr wahrscheinlich als in ganz Deutschland, muss man ja sagen, weißt du, auf dem Level. Und die haben alle das Ziel, der nächste Eliud Kipchoge zu werden. Das ist natürlich komplett unrealistisch, aber alle glauben daran 100%. Du kannst irgendeinen von denen nehmen und fragen, was ist dein Ziel? Ja, Weltrekord. Aber das ist keine Plattitüde. Jeder von denen glaubt das wirklich. Und deswegen klappt es bei manchen ja auch, glaube ich, dass die sich dahin entwickeln. Weil bei denen gibt es keine Boundaries im Kopf. Da gibt es keine Grenzen. Jeder denkt, er kann das schaffen. Und das sind natürlich auch total unterschiedliche Leistungslevel in so einer Trainingsgruppe. Aber da wird trainiert, versucht, mit den Top-Leuten mitzulaufen, solange wie es halt geht. Und Enoch als Beispiel von vorhin, den haben wir 2020, glaube ich, kennengelernt, im Frühjahr, durch Zufall, einfach am Nachmittag irgendwo laufen gewesen, ist uns da über den Weg gelaufen, gefragt, ob er bei uns mitlaufen kann, ich dachte, ja klar, dann irgendwie rausgekriegt, ja, finanziell schwierig bei ihm, irgendwie Familie ist nicht hier, er ist mit einem Buddy, von dem weiß ich gerade den Namen nicht mehr, nach Iten, wollen auch die nächsten großen Superstars werden, haben wir schon gedacht, ja gut, okay, nehmen wir mal so zur Kenntnis, also wohl wissentlich, der ist ein super Läufer gewesen, keine Frage, aber wir wissen ja auch, wie die Wahrscheinlichkeiten so sind. Und dann haben wir halt gemeint oder gefragt, ob er bei uns häufiger mittrainieren kann. Und ab und an haben wir ihm dann mal irgendwie 1.000 Schilling gegeben oder sowas. Und eines Tages kam er zu uns ans Camp und meinte so, hey, ob wir ihm helfen können, weil er hat nichts mehr zu essen. Und ich so, hey, aber was hast du mit den 1000 Schilling gemacht? Irgendwie so, ja, musst du irgendwie Miete zahlen und so und ja, haben gar nichts mehr zum Essen und so. Ja, dann haben wir gesagt, okay, komm, pass auf, wir kaufen jetzt einfach mal so einen Sack Reis. Und da haben wir den Sack Reis geholt und haben den zu seiner Behausung gebracht, wo er mit seinem Buddy zu zweit gewohnt hat. Und ich war, also läufst ja oft da vorbei, aber du bist ja selten da drin irgendwo bei anderen. Du wirst oft eingeladen zum Tee und so, aber du kannst ja auch nicht alles immer wahrnehmen. Man muss immer so die Grad, also die, wie soll ich sagen, den Grad finden zwischen, du willst nicht unhöflich sein, aber du musst ja dich auch auf dein Training konzentrieren. Und bei ihm haben wir das dann nach Hause gebracht und das war eine Wellblechhütte. Also das ist Pfosten links, rechts, Wellblech obendrauf und an der Seite Wellblech und eine Tür, die quietscht, wenn sie aufgeht und zugig ist und drin ein Mini-Licht irgendwie, was glaube ich, weiß gar nicht, ob das elektrisch war. Toilette nicht drin, Erdboden, zwei Bettgestelle einfach auf dem Boden, that's it. Und ich stand da drin, dachte mir, holy shit, das ist das Level an Commitment, was ein kenianischer Läufer im Zweifelsfall auf sich nimmt, um was aus sich zu machen. Der verlässt seine Familie, der geht dahin, der trainiert wie ein Schwein jeden Tag, lebt von nichts, die essen Reis oder Ugali, mit, wenn es gut läuft, ein bisschen Gemüse, schlafen, gerade wenn es gut läuft, nicht auf dem Erdboden direkt, sondern zu zweit in 12 Quadratmetern, wenn es hochkommt. So viel zum Thema Privatsphäre. In den Betten. Ich weiß aber auch von anderen Jungs, die sich ein Bett teilen, weil sie nur Geld für eins haben. Und stehen jeden Tag auf und trainieren zweimal. Da gibt's keine fancy Recovery Shakes, keine Recovery Boots. Da gibt's kein, ich habe jetzt hier noch meinen Protein Shake. Da gibt's nichts. Die Laufschuhe sehen aus, als ob die, da, ich habe Schuhe gesehen, da war gar keine Sohle mehr drauf. Also die laufen mit dem, was unter der Sohle ist. Das habe ich da noch nie gesehen. War auch mal interessant aus einer Entwicklungsebene zu sagen, wow, krass, so sind Schuhe aufgebaut. Das ist irre. Wirklich, das ist komplett verrückt. Aber das skizziert ganz gut, mit was für einer Einstellung die da zu Werke gehen. Und Renato Canova, der mich die letzten Jahre meiner Karriere trainiert hat, für diejenigen, die ihn nicht kennen, absolute internationale Trainerlegende, müsste mal googeln, 50 Jahre, wenn es reicht, Trainer, hat alles Mögliche schon trainiert, von Olympiasiegern, Weltrekordhaltern, auf unterschiedlichste Strecken, extrem respektiert, auch in Kenia. Über Umwege und gemeinsam norwegischen Bekannten bin ich irgendwann die letzten Jahre zu ihm noch gekommen und habe da unfassbar viel gelernt. Das ist auch so ein Punkt, wo ich manchmal gedacht habe, was wäre gewesen, wenn ich ihn früher kennengelernt hätte und den Mut gehabt hätte, weil ich bin ein sehr loyaler Mensch, den Mut gehabt hätte, früher nach 12 Jahren, sondern vielleicht schon früher mal noch einen Trainerwechsel anzustreben, zu gucken, ob neue Reize nochmal was bewirken können. Und bei Renato ist es so, der hat ein ganz gutes Beispiel, finde ich, mal gebracht. Es ist natürlich auch hier ein bisschen überspitzt, aber man kriegt den Punkt damit ganz gut. Er hat gesagt, wenn er jetzt einen europäischen Läufer hat und er hat einen kenianischen Läufer und er möchte beide in eine Trainingseinheit schicken. Sagen wir mal 15 Kilometer Tempodauerlauf in der Höhe, 3 Minuten auf den Kilometer. Und das wäre also Hammer-Einheit, ja. Und er weiß aber, beide sind gar nicht in der Lage, das zu schaffen. Dann ist der Unterschied, wie damit umgegangen wird. Und das lässt auch auf Mindset sehr schnell Rückschlüsse zu. Der Europäer, so wie wir hier aufgewachsen sind, wie wir vor allem auch in Deutschland vielleicht aufgewachsen sind, sehr verwaltend, sehr genau, akribisch. Man möchte sich nicht zu weit exponieren, man möchte Sachen schaffen. Der denkt sich, ja, Alter, was ist mit meinem Trainer los? 3-0, 15 Kilometer, komplett verrückt, schaffe ich nicht. Wenn es gut läuft, schaffe ich vielleicht 3-10. Ich laufe mal 3-10 an und dann gucken wir mal, wie es wird. Und vielleicht schafft das sogar. Und der Kenianer denkt sich, ey, krass, mein Trainer glaubt, ich kann das schaffen, dann probiere ich das einfach. Und der schafft es nicht, aber er schafft vielleicht 12 Kilometer. Und beim nächsten Mal schafft er 15. Und das ist die Art und Weise, wie du an Herausforderungen rangehst. Dass wir vielfach in Deutschland, wie gesagt, man kann nicht pauschalisieren, aber vielfach sind wir so erzogen, dass man auf keinen Fall, man hat so eine Angst vor Failure in Deutschland. Und das ist komisch. Ich weiß gar nicht, woher das kommt eigentlich, weil der Weg zu Erfolg führt sehr oft über Niederlagen, über Rückschläge. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man, finde ich, eigentlich natürlich per se im Moment für dich selber, ist es schon scheiße, aber du wirst so gesellschaftlich auch oft dann so irgendwie gefühlt noch an den Pranger gestellt. Oh, was geht da auch so schnell an? Warum macht er das so ungefähr, weißt du? Und in Kenia ist das Teil der Kultur. Da wirst du gefeiert, wenn du Marathon bis Kilometer 35 auf Weltrekordkurs läufst, dann schaffst du es vielleicht nicht ganz, aber du hast es fast geschafft. Und du weißt dann jetzt, dass du es bis 35 Kilometer schon schaffen kannst. Und beim nächsten Mal, vielleicht mit noch einer besseren Vorbereitung, ist es vielleicht drin. Und die Denke ist ganz, 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 ganz anders in Kenia. Und zwar immer extrem positiv. Ja, vielleicht auch unrealistisch in Teilen, aber immer extrem positiv. Und diese Hunderte von Athleten, die es dort gibt, die glauben alle daran. Und das ist, glaube ich, einer der Unterschiede, warum wir bei jedem großen City-Marathon der Zwischenzeit zumindest 5, 6, 7, 8 Mann sehen, die einen Weltrekord probieren. Übrigens auch wie Valencia zum Beispiel jetzt erst kürzlich wieder, da waren die Jungs ja auch relativ lange ziemlich flott unterwegs. Da gibt es nämlich jetzt auch 1 Million Dollar Weltrekordbonus als erster Marathon, der das auslobt. Und das befeuert natürlich genau dieses Mindset, dass jeder denkt, ich kann das packen und wir probieren es einfach.
Ja, ich wohne hier genau an der Strecke, wo die auch langlaufen in Valencia, und am vergangenen Sonntag dann hier auch morgens hier gestanden, runtergeschaut, und dann sieht man halt auch echt so, ich glaube, die ersten 10 Läufer, die kamen, waren alles, mal zumindest optisch gesehen, afrikanischstämmige Läufer, die halt wirklich da nach vorne das Ganze gepusht haben, bis dann irgendwann mal, zumindest optisch gesehen, so der erste Europäer kam,
ja. Ja. Also, und dabei wiederum, vielleicht auch nochmal, um es wieder ein bisschen einzuschränken, das ist halt, finde ich, der Unterschied, wie die agieren, wie die trainieren, wie die leben, auch in anderen Lebenslagen. Die leben oft von sehr wenig Geld. Wir haben ja immer einheimische Physios dort dann auch beansprucht sozusagen, und die dann bezahlt natürlich auch, und kriegt natürlich mit, er versucht Geld zu sammeln, um seinen Kindern eine ordentliche Schulausbildung zu ermöglichen. Aber es gibt dann auch Tage, Pandemie war schrecklich, muss man sagen, für die, also für die Athleten, weil sie keine Rennen mehr machen konnten und die wenigsten jetzt große Ausrüsterverträge haben. Und für das, was sich im Speziellen in ITEN auch an Industrie in Anführungszeichen entwickelt hat, rund um Hospitality, die haben ja für uns, also auch das Thema Sicherheit. Ich habe mich in Kenia, gut, in Nairobi sollte man vielleicht vorsichtig sein, aber in Kenia dort noch nie unsicher gefühlt. Du bist da eigentlich, du wirst als Gast wahrgenommen, als Gast des Landes, würde ich fast sagen. Und für die bist du ja, vor allem wenn du häufiger kommst, einer von ihnen fast. Und die wissen ja aber auch mit dir, du kommst, bringst Freunde irgendwann mit, du bringst irgendwann, letztes Jahr war ich mit Kai Pflaume, nee, dieses Jahr war ich mit Kai Pflaume da, weil er ein YouTube-Video drehen wollte. Das ist ja gut, weil dadurch entstehen da Arbeitsplätze, die können mit uns trainieren, die Physios haben einen Job. Also das ist in der Pandemie ja auch mal weggebrochen. Aber da gibt's keine Social Security Systems wie bei uns so. Das war, da waren viele, die nichts mehr hatten zum Leben sozusagen. Und dementsprechend denkt man, wenn man dann irgendwann wieder kommt, 2021 oder 22 war ich wieder da, boah, die müssen bestimmt total deprimiert und depressiv sein nach dieser schweren Zeit, aber die denken sich so, nee, irgendwann wird alles wieder gut, so, das ist so ein innen drin irgendwie, die leben, ich würde sagen, die leben oft leichter, als wir das tun, so mit all dem, was wir immer denken, was alles passieren kann und worüber man sich überall den Kopf zerbrechen kann, und das transportiert sich auf jeden Fall auch in ihr sportliches Schaffen.
Ja, ich glaube halt, so ähnlich wie du es vorhin bis angesprochen hast, in vielen Bereichen ist halt so diese, sag ich mal, privilegierte Situation, in der wir uns befinden, so Fluch und Segen zugleich. So klar, es gibt uns natürlich viel mehr Möglichkeiten und wir haben viel mehr so gerade Social Security und so Sachen angesprochen, auch in schwierigen Phasen oder Verletzungsphasen, Sponsorenverträge, whatever it is. So, das heißt, es gibt natürlich ganz viele Dinge, wo sich das extrem positiv auswirkt. Und auf der anderen Seite, gerade so in so Sportarten wie beim Marathonlaufen, verlieren wir uns dann halt in so Gedanken wie, ah, okay, meine Ernährung hier, muss jetzt doch irgendwie meinen Supplement-Hersteller wechseln und muss ich da doch irgendwie an meiner Recovery was verändern? Ah, vielleicht brauche ich noch diese Boots hier, und jetzt gibt's hier irgendwie so neue so Magnetmatten, damit man besser schlafen kann, und dann kann ich die noch runterlegen, während die Kenianer halt dann einfach losgehen und sagen, okay, wir laufen jetzt einfach, und das, was gerade an Essen da ist, wenn es Reis ist, dann essen wir halt Reis und dann wird gelaufen und that's it so.
Genau, also wir denken, glaube ich, viel zu viel über die 5% an Puzzleteilen nach, weißt du, die so, wo man sagt, boah, wenn das Training schon perfekt ist, dann kannst du damit noch und hier und da und dies und das, und die Kenianer machen halt bei den 95% erstmal keine Kompromisse, und dann wird vielleicht, wenn du irgendwann in der Lage bist, mal geguckt, was kann man bei den 5% noch machen, und wir verlieren uns oft in so technischem Kram, total in so Feinheiten, wo du denkst, Junge, wenn du schaffen würdest, erstmal ein Jahr so zu trainieren wie die dort, ich glaube, dann wirst du auch schon einen Riesenschritt weiter sein sozusagen, und gibt ja auch genügend Beispiele, die das zumindest phasenweise extrem erfolgreich gemacht haben. Zum Beispiel Julian Wanders, der Schweizer, der ist ich weiß gar nicht, ob er da schon volljährig war, mit 17 oder 18 ausgewandert. Da muss man auch mal sagen, das ist natürlich schon auch ein bisschen verrückt, aber der ist nach Kenia ausgewandert und seitdem dort, also lebt dort, hat jetzt ein Haus gebaut, geheiratet, alles. Hatte jetzt ein paar schwere Jahre, aber vor allem, ich sag mal so 2012 bis 2016 roundabout, hätte ich gesagt, Europa-Rekordhalter am Halbmarathon gewesen mit einer 60er Zeit und so weiter und so fort. Auch 10 Kilometer Straße, glaube ich, Europa-Rekordhalter gewesen, 27, 30 oder sowas. ein gigantisches Niveau sich erarbeitet, aber der hat dort auch gelebt wie ein Kenianer. Gelebt, trainiert, der hat den kompletten Lifestyle zu 100% angenommen und hat sich da auf ein wirklich beeindruckendes Niveau entwickelt. Da gibt's andere noch, teilweise Sondre Moen, der Norweger, auch zumindest viel Zeit verbracht, nicht ganz hingezogen, aber dort auch viel, viel vor Ort gelebt und so. Also das ist natürlich radikal irgendwo, muss man nicht, auch nicht jeder machen, aber ich finde immer schon, ich finde schon spannend, dass man sich da vielleicht auch mal, oder mir ging es zumindest so, ich konnte mir schon Dinge abgucken dort. Und in Teilen auch, wie gesagt, zu einem späten Zeitpunkt der Karriere, teils durch den sehr positiven Einfluss auch von Renato, muss man sagen, der eine, wie soll ich sagen, das ist ein sehr ruhiger Mensch, ein kleiner Mensch, ein sehr ruhiger Mensch, aber der hat eine unfassbare Aura um sich. Also der kann in wenigen Worten das krasseste Vertrauen in dich reinsetzen. So, also wir haben da beim Kennenlernen über alte Trainingspläne von mir sinniert und ob die jetzt gut oder schlecht waren, da war es eher aus seiner Sicht viele schlecht, aber am Ende des Tages waren dann so, ja, aber du bist doch mal 13:31 gelaufen und du bist doch das auf der hier 3000 gelaufen. Warum denkst du, kannst nicht 208 laufen im Marathon? Und ich so, ja, weil ich es bisher noch nicht geschafft habe, so, also weil ich nicht wüsste, wie ich es jetzt machen soll. So, ja, aber es gibt keinen Grund, das zu denken. Du hast alles, was du von Grundgeschwindigkeit brauchst, hast du, und alles andere kann man sich erarbeiten. Also das ist so der Punkt, wo ich schon bei ihm auch gemerkt habe, dass er da einfach extrem positiv ist, und das kann er auch sehr gut in Menschen vermitteln sozusagen. Und wenn der morgens bei Sonnenaufgang auf der Moi Ben Road steht und 60 Athleten, Europäer und Kenianer um ihn rum, da kannst du eine Stecknadel fallen hören. Der ist, der redet sehr leise und bedächtig, was da die Trainingshalle ist, aber alle hören dazu, und ist schon, der ganze Spirit dort ist schon ja, extrem motivierend.
Ich würde gerne noch auf ein letztes Thema mit dir eingehen, weil hier auch gerade meine kleine Tochter an der Tür stand und mir gewunken hat, bevor sie jetzt gleich ihren Mittag macht. Du hast vorhin gesagt, noch im Vorgespräch, bevor wir hier reingestartet sind, du hattest nie geplant, dein Karriereende ja ein Stück weit fast gleichzeitig zu machen mit der Geburt eurer Tochter. Und ich glaube, grundsätzlich für viele ist es ja immer so ein Thema, wann mache ich generell so diesen Schlussstrich unter die Karriere? So, wann ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören? Woher wusstest du bei dir, dass der Zeitpunkt gekommen ist?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich habe ein Buch geschrieben, schon älter, 2019, Laufen am Limit. Zufall. Nicht, dass ich mit 30 gedacht habe, ich brauche jetzt eine Biografie, die ich mir schreiben muss, um keine Ahnung was, aber es gab damals über mein damaliges Management, Jungfernmatt Sports in Hamburg, eine Anfrage von einem Verlag, die wollten bewusst Athleten porträtieren oder eine Plattform bieten, die nicht Fußballer sind. So. Und dann haben die gesagt, hey, haben das irgendwie mitverfolgt mit Philipp und irgendwie spannender Werdegang und so, und sie wollen das mal aufschreiben. Und da habe ich am Schluss geschrieben, da ging es genau um das letzte Kapitel, war, was ist das perfekte Karriereende? Und das kannst du natürlich kaum irgendwo allgemein pauschal ausdrücken, ist für jeden wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich habe für mich gesagt, der Morgen, an dem ich nicht mehr aufstehe, motiviert, mich jetzt gefühlt, überspitzt ausgedrückt, mir voll in die Fresse hauen zu wollen, trainingstechnisch, ist nicht jeder Tag so, das ist der Tag, wo es, glaube ich, vorbei ist. Also wo, das musst du haben, du musst diesen Bock haben, morgens aufstehen, du musst Bock haben zu trainieren, du musst Bock auf die nächste 200 Kilometer Woche am Montagmorgen, sonst funktioniert es nicht. Und das ist natürlich jetzt sehr spitz ausgedrückt. Diesen Moment hatte ich noch nicht 2022. Ich hatte eigentlich, finde ich, durch den Wechsel zu Renato Anfang 2020 eher das Gefühl, wow, vielleicht ist das nochmal die zweite Karriere, die jetzt kommt, weil ich gemerkt habe, es ist doch noch sehr viel mehr an Potenzial in mir eigentlich, als ich das vermeintlich zu dem Zeitpunkt schon dachte. Ich war kurz davor schon, die Karriere zu beenden, 2019, weil ich dachte, okay, es ist ausgereizt. Und eigentlich dachte ich, habe dann noch viel vor mir, körperlich ging es mir gut, und heutzutage bist du als Marathonläufer, ich glaube, Tadese Abraham hat mit Schweizer Rekord hier in Valencia, glaube ich, als Fünftplatzierter in 2:04:40, glaube ich, mit 42 Jahren seine Karriere beendet. Also wenn es körperlich da nichts dagegen spricht, sind wir heute auch durchaus Richtung 40 unterwegs. Was ich nicht so richtig einschätzen konnte vorher, klar, man wird nicht überraschend Eltern, wir wussten auch, wir werden Eltern, und Ende 2022 haben wir auch eine Tochter bekommen, was natürlich wunderschön ist, und ich habe dann aber innerhalb von 2-3 Monaten unfassbar mit mir gerungen, bis Februar war das, glaube ich. Ich habe plötzlich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich habe, meine energetischen Ressourcen sind endlich. Ich habe 100% und die reichen nicht. Und ich habe neben dem Sport, weil ich aus verschiedenen Gründen mich nicht abhängig machen wollte von dem staatlichen Sportfördersystem, weil ich viel unterschiedlicher Meinung war mit Verband und auch gerne meine Meinung kritisch äußern wollte, immer darauf gesetzt, mir ein eigenes System aufzubauen. Das heißt aber auch, wenn du irgendwo, selbst mit Management und Co., wenn du eigene Partner hast, das füllt ja auch Raum und nimmt Zeit so, ne? Also ist alles cool, aber trotzdem war das irgendwie einerseits war so ein bisschen so unternehmerisch schon unterwegs und auch hast noch Leistungssport und dann auf einmal Vater und dann war natürlich klar, ich möchte unbedingt aktiven Teil oder eine aktive Rolle spielen in wie soll ich sagen, Aufwachsen meiner Tochter. Und ich habe dann nach 3 Monaten gemerkt, ich komme gar nicht mehr klar mit allem. Ich kann aber keine Abstriche beim Leistungssport machen, weil ich, also das geht nicht. Ist halt leider ein sehr kompromissloser Bereich auf so einer Ebene. Business wollte ich auch nicht zurückfahren, du hast eine Familie dann auch zu ernähren und so weiter. Wir haben auch erst gebaut und so. Und Family war aber auch klar, auf gar keinen Fall möchte ich mir später vorwerfen, dass ich irgendwas wahnsinnig Wichtiges verpasst habe. Und zu der Zeit war ich halt circa ein halbes Jahr on the road mit Trainingslager in der Höhe und Co. Und dann habe ich aus dem Bauch raus relativ schnell im Februar, März gesagt, das war's, ich höre auf. Das ist es mir auch nicht wert, dass ich jetzt für was, also du fängst dir plötzlich an, Fragen zu stellen nach 20 Jahren Leistungssport, die hast du dir nie gestellt, wo du dann weißt, das ist jetzt, glaube ich, aber auch nicht gut, dass du dir solche Fragen stellst. So, ist es mental gesund, im Jahr irgendwie 6 Monate in der Höhe zu trainieren, 200 Kilometer die Woche, um was genau, 1 Minute über 42 Kilometer nochmal schneller zu laufen, also sagen wir es gut auf gut Deutsch, 1,5 Sekunden pro Kilometer. Wie um alles in der Welt ist das noch normal? So, es ist natürlich eine ganz normale Leistungssport-Herangehensweise, aber die Frage stellst du ja vor nie. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte mir nicht, ich habe das Gefühl gehabt, es geht so schnell mit den Kerlen, ich möchte da dabei sein, ich möchte das aktiv erleben. Und dann habe ich gesagt, ich höre auf. Und das war ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, weil Anfang der Saison, mein Abschiedsrennen war der Berliner Halbmarathon 2023 und ich hatte noch lange Verträge. Wir hatten erst kurz davor, 2 Jahre davor, nochmal echt harte Verhandlungen gehabt, aber da waren mehrere Sportartikelfirmen an mir interessiert, was wie es halt so ist, wenn es mehrere gibt, die was anbieten, dazu führt, dass man nochmal einen sehr guten Deal machen konnte. Und ich auch sehr froh war, dass die 3 Streifen sich da auch durchgesetzt haben, weil ich keine Intention hatte da, ich verdanke Adidas wahnsinnig viel. Ich verdanke hier meine ganze Karriere. Das waren die einzigen, die damals an mich geglaubt haben. Aber ich bin ein ehrlicher Typ. Also ich hatte jetzt auch keine Intention, dann 3 Jahre irgendwie zu sagen, oh ja, da ist jetzt hier, keine Ahnung, habe ich einen Schnupfen und da ist mir der Fingernagel abgebrochen und deswegen kann ich hier nicht performen. Und keine Ahnung, gibt Leute, die machen sowas. Ist nicht mein Style. Ich bin ein ehrlicher Typ und habe dann auch gesagt, ich müsste mal einen Termin haben mit euch in Herzog und müssen mal was besprechen. Die dachten, glaube ich, ich habe irgendwie eine übelst geile neue Idee, was wir noch on top machen können. Und dann habe ich gesagt, das gibt, glaube ich, jetzt keinen guten Einstieg sozusagen. Deswegen haue ich jetzt einfach mal raus. Ich werde meine Karriere beenden. Da war dann kurz schon Stille im Raum, auf jeden Fall. Aber also die haben das ja auch, haben alle verstanden. Viele von denen sind ja auch irgendwie in der Rolle, dass sie Eltern sind. Und Ehrlichkeit währt oft am längsten. Also ich muss sagen, fast alle meiner Partner, wenn ich konnte, bin ich persönlich zu ihnen hin, um ihnen das mitzuteilen, weil ich auch nicht das Gefühl haben wollte, dass ich sie hängen lasse oder so. Und die überwiegende Mehrheit von meinen Partnern hat auch dann gesagt, ja, also es ändert jetzt nichts an unserem Interesse, mit dir zusammenzuarbeiten. Du bist, du warst Athlet, aber wir haben dich unter anderem auch als Mensch, als Charakter geschätzt und deswegen wird dann halt dein Titel anders sein. Dann bist du halt jetzt nicht mehr, was weiß ich, Athlet, sondern Markenbotschafter, whatever. Und deswegen darf ich noch mit vielen von denen weiterarbeiten, was natürlich total schön ist und ein großes Privileg. Aber ja, ich bin Bauchmensch und ich weiß nicht, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann steht die auch. Und ich habe sie nicht bereut. Also keine Sekunde, muss ich sagen. Es ist extrem schön. Ich bin auch immer noch gerne unterwegs, nicht falsch verstehen. Ist es auch cool, immer mal wieder so eine Woche oder eine halbe Woche on the road zu sein. Alles cool. Aber ich genieße es auch sehr, wenn ich zu Hause bin, so wie heute. Gut, heute ist jetzt unsere Kleine zu Hause auch. Aber wenn es normale Woche wäre und alle gesund, dann finde ich es auch total cool, dass ich stehe mit ihr auf, bringe sie in die Kita, hol sie ab, habe einen ganzen Nachmittag mit ihr. Kann dazwischen drin arbeiten oder abends noch. Das ist natürlich auch maximale Freiheit, finde ich.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. So, ich lerne das auch immer mehr zu schätzen, so, wo ich früher immer noch gesagt habe, hey geil, irgendwie da auch on the road für Workshops, Keynotes, Coachings, irgendwelche Events vor Ort. Und das ist alles, wie du schon gesagt hast, nice to have. Und ich liebe das auch in, sag ich mal, dem richtigen Ausmaß. Und auf der anderen Seite einfach nur hier zu sein, zu wissen, hey, bin hier bei meiner Family, ich kann nachmittags mit meiner Tochter hier in den Park gehen. Genau. Ich stehe morgens mit ihr auf, ich frühstücke mit ihr, ich esse mit ihr Abend und wir haben einfach diese Quality Time jeden Tag. Das bereichert mein Leben viel mehr als alles, was ich sonst irgendwie abseits dessen machen könnte.
Total. Und ich habe da auch wirklich größten Respekt vor einer klassischen, wie soll ich sagen, Arbeitnehmerrollen und so natürlich. Ich meine, dann hast du jetzt nicht so diese, du kannst dir diese Freiheit wahrscheinlich nicht in dem Maße nehmen, so wie wenn du halt selbstständig bist. Dann bist du natürlich einfach eingeschränkter, weil du vielleicht, gut, heute gibt's auch viel Homeoffice-Regelungen, aber klar, musst du ja trotzdem dann arbeiten. Ist ja nicht so, dass du dann weiß ich nicht, nur spielen kannst so. Aber das ist natürlich als Selbstständiger, wie bei dir ja auch, einfach, man hat dann einen größeren Rahmen, wie man sich das halt selber zurechtlegt und gestaltet. Das ist natürlich schon angenehm.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Philipp. Wir haben hier eine kleine Tradition im Podcast, und zwar immer der letzte Podcast-Gast hinterlässt eine letzte Frage für den nächsten Gast. Das bedeutet, du darfst dir später auch noch Gedanken machen, was du hier für eine Frage hinterlassen möchtest. Vorab gibt es aber erstmal die letzte Frage für dich. Passt ziemlich gut, glaube ich, zu dem, worüber wir jetzt auch zum Schluss gesprochen haben. Und die Frage ist, was wolltest du schon immer einmal machen, dass du aufgrund von deiner Karriere und den Verpflichtungen als Athlet nicht tun konntest?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich habe alles in meinem Leben bisher oder große Teile meines Lebens dem Sport hin angestellt. Also geht auch bei Studium etc. weiter. Also wenn ich jetzt nicht Sportler geworden wäre vielleicht, ich fand Fernsehen immer spannend. Also im Fernsehen zu arbeiten auch. Und das ist ja Gott sei Dank was jetzt nicht zwangsläufig durch die Karriere komplett verhindert wurde, sage ich jetzt mal. Ein paar Bekanntschaften aus der Welt habe ich ja auch. Hatte kürzlich, letzte Woche auch ein sehr interessantes Gespräch mit einer der führenden Figuren eines Senders. Mal gucken, wo der Weg noch so hinführt. Aber da ich ja an einer zweiten Karriere arbeiten muss sozusagen oder auch möchte und ich auch immer interessiert bin, dass man sich irgendwie weiterentwickelt, sonst wird's Leben nämlich auch langweilig. Ja, mal gucken, wo die Wege noch hinführen. Fernsehen fände ich auf jeden Fall spannend. Das ging aber natürlich während 20 Jahren Leistungssport jetzt eher weniger, dass man zwei Karrieren gleichzeitig lebt. Insofern gucken wir mal, was weitere Leben noch so bringen wird.
Right, danke dir. Und danke dir auch auf jeden Fall für deine Zeit, die ganzen Insights. Super, super spannend, auch die ganzen Stories, die du geteilt hast. Und ja, von daher hat echt Spaß gemacht, Philipp.
Patrick, vielen Dank dir für die Einladung. Kann ich nur zurückgeben, großartig mit dir heute zu sprechen und ja, vielen Dank.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gern eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.